in der Starterstufe eine gemeinsame Geschichte. Die ist bekannt, nicht wie bei Räubers. Und da wollen wir euch einfach mit hineinnehmen. Die Starter haben was vorbereitet und lasst euch einfach überraschen. Vielen Dank euch Startern. Ich kann mich gut erinnern, als ich in dem Alter war, da war ich auch bei jeder Kinderkirchaufführung mit dabei. Da ist man ganz schön nervös und schön, dass ihr euch da getraut habt, auf die Bühne zu kommen. Tschüss. Danke, Annette.
Nicht wie bei Räubers ist das Königskinderleben. Das machen wir gerade bei den Stattern und es ist auch ein Teil heute Morgen von unserer Predigt. Und einige, die haben das auch nachgespielt, dass ihr nicht nur zuhört, sondern jetzt auch noch Bilder seht. Lasst euch mit hineinnehmen in das Leben von den Königskindern und den Räubern. Als Tom aufwachte, traute er zuerst seinen Augen nicht. Was er da sah, war wie ein Traum. Er lag auf einer weichen Matte in einem warmen, hellen Raum. Und drüben stand ein Tisch, beladen mit den herrlichsten Speisen. Da waren Fleisch, Brot, Früchte, rohe und gekochte Pflanzen und Dinge, die Tom noch nie gesehen hatte. Sowas hatte es bei den Räubern nie gegeben. Wenn der Räubervater etwas heimgebracht hatte, warf man es den Kindern vor und sie balgten und stritten sich darum, bis schließlich die Stärksten das meiste abkriegten. Aber Tom hatte gelernt, schlau zu sein und sich manches auf andere Weise zu besorgen. Tom hatte einen Riesenhunger. Er sah sich nach allen Seiten um, ob ihn auch ja niemand beobachtete. Doch in diesem Augenblick kamen ganz seltsame Kinder herein. Die setzten sich um den Tisch herum und winkten Tom, der solle mitessen. Aber der hatte sich schon hinter einem Sessel versteckt. Die waren doch in der Überzahl. Die wollten ihn sicher einfangen. Man konnte ja niemanden trauen. Ein größerer Junge stand auf und wollte den Gast an den Tisch holen. Aber Tom schlug um sich wie ein wildes Tier. Als die Kinder dann anfingen zu essen, lugte er von hinten vor und konnte es nicht fassen, was er da beobachtete. Keiner nahm dem anderen was weg, sondern sie reichten sich einander sogar die Speisen. Bei Räuber stopfte man sich mit den Händen so viel man erwischte in den Mund und in die Hosentasche und verschlang das dann in irgendeiner Ecke, bevor andere es einem wegnehmen konnten. Aber hier war alles so friedlich. Und die Kinder hatten sogar nebenher Zeit, miteinander zu reden und zu lachen. Keiner warf dem anderen die Abfälle an den Kopf und keiner wischte sich die Hände am Hosenboden und keiner brüllte den anderen an. Es war so anders als wie bei Räubers. Vor lauter Staunen vergaß Tom fast seinen Hunger. Doch als sie am Ende sogar noch etwas übrig ließen und hinausgegangen waren, stürzte er sich mit einem Heißhunger darauf. Den sauberen Teller brauchte er nicht, denn hastig ergriff er alles, was ihm einigermaßen bekannt vorkam, und verspeiste es hinter seinem Sessel. Oh, das schmeckte. Oh, hier wollte er bleiben. Aber wo war er überhaupt? Wie war er hierher gekommen? Das war doch erst gestern gewesen. All das Schreckliche und Erstaunliche, das er erlebt hatte. Wegen einer Kleinigkeit hatten ihn die Räuber noch brutaler als sonst verprügelt und als er mit Fortlaufen drohte, ihn gefesselt und ihn in eine enge, dunkle Höhle gesperrt. Da hatte er geschrien, so laut er konnte, seine ganze Wut und Verzweiflung hinausgebrüllt, bis ihm die Stimme versagte und er nur noch leise wimmerte. Da hörte er eine ihm unbekannte Männerstimme, die mit den Räubern verhandelte. Die Räuber waren unverschämter als je zuvor und verlangten einen unmöglich hohen Preis. Wie es ausging, konnte er nicht mehr hören. Doch bald darauf wurde sein Gefängnis geöffnet und ein Mann schnitt ihm seine Fesseln auf und setzte ihn zu sich aufs Pferd. Dann musste er vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Seltsam, dieser Mann. Er war so anders als die Räuber. Warum musste man sich vor ihm nicht fürchten? Die Tür ging auf und da war er wieder, der Mann. Er blickte überhaupt nicht zornig und er sah, dass Tom gegessen hatte, sondern er lachte zu ihm sogar herüber. Ob Tom schon mal ein Badezimmer gesehen hätte? Der Mann ging voraus und der Räuberjunge zögerte. Das konnte eine Falle sein. Was wartete dort auf ihn? Aber feige wollte Tom auch nicht sein und neugierig war er auch. Er konnte ja mal reinschauen. Es war ein kleiner, grüner Raum, wo allerlei Seltsames blitzerte. In der Mitte war etwas wie ein kleiner Teich. Und als Tom gleich die Hand reinstreckte, staunte er. Oh, es war warmes Wasser. Der Mann sagte, wenn Tom da baden wolle, müsse er halt seine Kleider ausziehen. Seine Kleider ausziehen? Nein, die gehörten ihm. Die ließ er sich nicht ausziehen und wegnehmen. Und trotzig stand er da. Und der Mann wartete. Er hatte offenbar unendlich viel Zeit. Warum wartete er überhaupt? Er war doch der Stärkere. Er hätte sie ihm doch leicht einfach herunterreißen können. So wie bei Räubers. Oh, das Wasser lockte. Gar zu gerne wollte Tom hinein und seine Kleider hergeben. Er hatte sich so an seine Kleider gewöhnt. Aber stimmt, die Hosen waren schon lange viel zu eng und viel zu kurz geworden und das Hemd hatte fast mehr Löcher als Stoff. Ja, sehr viel war nicht mehr dran. Und der Geruch, naja, der Geruch war wohl auch nicht mehr so fein. Aber trotzdem, nur nichts hergeben. Das hatte er gelernt bei Räubers. Erst als ihn seine Flöhe ganz gewaltig bissen und er mit Kratzen nicht mehr nachkam, sah er, dass nur ein Sprung ins Wasser da abhelfen könnte. Hastig warf er die Sachen ab und als er die schmutzigen Fetzen am Boden sah, merkte er, dass sie wirklich nicht hierher passten und hatte nichts dagegen, dass der Mann sie packte und ins Feuer warf. Oh, wie herrlich war das Wasser! Mit einem weichen Schwamm strich der Mann ganz sanft über den mageren Körper des Jungen und war erschüttert über das, was unter dieser schwarzen Kruste hervorkam. Kratzer und Beulen, blaue Flecken und Striemen, Narben und Entzündungen. Mit Tränen in den Augen hüllte ihn der Mann in ein warmes, weiches Tuch, strich ganz zart mit seinem Finger etwas Weißes auf die wunden Stellen. Und dann durfte Tom die weißen Kleider anziehen, die er ihm reichte. Als er fertig war, lachte der Mann ganz glücklich und führte Tom an eine Wand, in der er sich wie in einem See spiegeln konnte. Aber das war er doch nicht. Das konnte er nicht sein. So hell und so sauber und so schön. Der Junge zwickte sich ganz heftig an die Seite und es tat weh, also war er's doch. Sprachlos schaute er den Mann an und der führte ihn wieder zurück ins andere Zimmer und dort setzte er sich in den mächtigen roten Sessel und nahm Tom auf den Schoß. Da gab er auch seinen letzten Widerstand auf. Es wurde ihm so warm ums Herz, viel wärmer als vorher im Bad und er wusste, dass er diesem Mann trauen konnte. Tom schmiegte sich in seine Arme und war so glücklich, dass er für immer darin bleiben wollte. Nach einer langen Zeit des Staunens und des Genießens der Ruhe und Geborgenheit kamen die anderen Kinder herein. Sie hatten Kronen, goldene Kronen auf dem Kopf und brachten dem Mann eine weitere. Und er setzte sie Tom auf den Kopf und sagte, Tom ist jetzt auch mein Kind. Da schaute Tom ihn an und sah, dass der Mann der König war. Aber er hatte keine Angst vor ihm. Er saß ja auf seinem Schoß.
Ich würde gerne den letzten Satz nochmal wiederholen. Der gefällt mir einfach gut. Und das ist auch so ein bisschen die Überschrift über jetzt dem, was ich sage. Aber er hatte keine Angst. Er saß ja auf seinem Schoß. Nicht wie bei Räubers ist die Geschichte von Tom, der aus seinem Räuberleben herausgekauft wird und der total verwirrt in seiner neuen Identität ankommt. Er wacht auf in einem Schloss, in einem Bett auf einer Matratze und er versteht erst gar nicht, um was hier vor sich geht. Er traut seinen Augen nicht. Es gibt einen vollgedeckten Tisch in diesem Schloss. Dieser Tisch ist immer gedeckt. Er muss dort nicht seine Taschen vollstopfen. Er muss dort nicht konkurrieren mit den anderen Königskindern. Es gibt genug für alle. Und damit ist er am Anfang tatsächlich überfordert. Er traut dem Ganzen nicht so. Also er sieht Dinge, er genießt es, aber er denkt immer, irgendwo ist vielleicht der Haken. Vielleicht wache ich gleich auf. Zum Schluss, als er vor dem Spiegel steht, da zwickt er sich. Er denkt, vielleicht wache ich gleich auf und es ist bloß ein schöner Traum gewesen und ich bin gleich wieder in meiner Räuberrealität angekommen. Diese Badeszene finde ich auch sehr, hat mich auch nochmal neu angesprochen. Diesen Schritt, den Tom gehen muss, um seine alten Kleider abzulegen. Und Kleider, das könnt ihr euch vorstellen, das ist mehr als nur irgendwas, was wir so in der Hand haben und weggeben. Die Kleider sind das, was unsere Scham bedeckt, das, was unsere Identität verdeckt. Was die Verletzungen verdeckt, die Narben, die Schrammen, all das, was wir übers Leben vielleicht mitgenommen haben, das verstecken wir oft. Und das ist einfach auch, sind diese schmutzigen Kleider, die Tom anhat. Und die Aufforderung in diesem Bad, leg deine Kleider ab, damit ich an diese Wunden kommen kann, das fällt dem Tom richtig schwer. Und dann gibt es eben diese schöne Schlussszene, wo er in seiner Identität angekommen ist als Königskind, wo er auf dem Schoß sitzen darf, wo die anderen Kinder reinkommen und wo er erkennt, dass dieser Mann, dass er der König ist. Und diese Autorität, die ihm in diesem König begegnet, das ist nicht dieser Räuberhauptmann. Diese Identität ist keine Schreckensidentität. Es ist nichts Beängstigendes, es ist da. Und dann stellt er fest, dass er keine Angst hat, weil bei diesem König kann er auf dem Schoß sitzen. Ja, ich habe vorher schon gesagt, diese Geschichte beschäftigt uns gerade bei den Startern in Korb und hier. Und wir haben es auch mit in die Schul-AG genommen. Und wenn man jetzt bei den Startern zum Beispiel so eine Geschichte macht, als Erwachsener denkt man, ja, ist ja ein Kinderbuch. Ich habe da eine Kindergeschichte und der Schritt, sich damit auseinanderzusetzen, ist oftmals ein bisschen weiter wie jetzt, wenn man weiß, hier ist was tatsächlich für Erwachsene geschrieben. Und weil das auch so einfache Wahrheiten sind, denkt man, ja, da kann ich ja innerlich schon lange einen Häkli ranmachen. Und dann liest man die Geschichte und dann ist man oft bei diesen einfachen Dingen total herausgefordert. Ja, es geht um diesen Identitätswechsel. Es geht darum, dass wir von Jesus, durch Jesus mit Gott versöhnt sind, dass wir freigekauft sind, so wie Tom freigekauft wird von seiner Räuberbande. Er wird herausgekauft und er wird in ein komplett neues Leben gestellt. Und da wacht er auf und dann merkt er zwar, wie ihn das Neue umgibt und wie er trotzdem mental, vom Herz her, von seinen Reflexen her, von seiner Angst her auch, immer noch dieses Räubersein mitträgt. Und es begegnet ihm zum Beispiel in der Tatsache, dass die Art, wie man mit Essen umgegangen ist, dass das was ganz anderes ist. Versorgung bei den Räubern heißt, der Stärkere setzt sich durch. Das bisschen, was herangeschafft wird, das muss ich mir erkämpfen. Ich habe andere, die konkurrieren mit mir darum. Die wollen mir Böses, die wollen, dass ich gar nichts bekomme und dass sie alles bekommen. Und genau so mache ich das dann auch. Vertrauen gegen Versorgungsangst. Das ist was wir lernen müssen und was ich genauso lernen muss. Dass in meinem Leben Versorgung was anderes bedeutet, wie ja, was man sonst eben darunter verstehen könnte. Versorgung ist was ich von Gott nehme. Wir hatten vor einigen Wochen, das war auch in der Predigt. Die Versorgung, die Gott gibt, ist allumfassend. Die geht tiefer als das, was ich mir unmittelbar als mein Wunsch vielleicht vor Augen führen kann. Und wenn ich Gottes Kind bin, dann darf ich vertrauen, dass dieser Tisch in meinem Leben gedeckt ist. Und das ist aber was ich in dieser Beziehung entwickeln muss, dieses Vertrauen, diese Sicht auch auf die Versorgung Gottes in meinem Leben. Was der Tom einfach auch lernen durfte, als er sich am Anfang noch versteckt hat, gewartet hat, bis alle anderen ihr Sach genommen haben und sich dann vorgetraut hat und dann sich die Taschen wieder vollgestopft hat. Wir haben das vorher im Lied auch gehört, wir leben nicht in die eigene Tasche. Das ist eben auch das, dass wir nicht nur unseren Vorteil suchen, so nach dem Motto, Hauptsache ich und ich habe meine Schäfchen im Trockenen, ich bin versorgt, sondern wenn wir in Gottes Fülle leben, dann brauche ich mir nichts in die Tasche stopfen, dann brauche ich keine Vorräte anlegen, weil ich in Gottes Versorgung jeden Tag lebe. Und ich bin kein Einzelkind. Der Reflex, den die anderen Königskinder bei Tom ausgelöst haben, war, ich habe Konkurrenten, ich habe andere, die mit mir um Nahrung konkurrieren, vielleicht auch um Aufmerksamkeit, um Liebe. Da waren ein Verhältnis von Konkurrenz. Das ist aber nicht, was in diesem Schloss vorherrscht. In diesem Schloss haben nämlich alle eine Krone. Und ich glaube, auch alle dürfen auf diesen Schoß vom König. Deshalb muss auch Tom da lernen, zu sagen, nein, wenn es anderen gut geht, dann freue ich mich mit, weil ich weiß, wir haben den gleichen König, wir haben die gleiche Versorgung, wir haben den gleichen Stellenwert. Ich bin kein Einzelkind. Ich darf in dieser Gemeinschaft, die Gott mir schenkt, in diesem Schloss, da darf ich völlig aufgehen, weil diese Gemeinschaft durch nichts zurückgehalten und durch nichts behindert wird. Ja, vielleicht so als Einladung auch fürs nächste Jahr. Wir wollen das Abendmahl verstärkt feiern in der Gemeinde. Und das Abendmahl ist das Zeichen von Versorgung Gottes und das Zeichen von Gemeinschaft. Weil wir alle was bekommen von Gott und weil wir alle dasselbe auch bekommen. Und der Punkt mit den schmutzigen Kleidern, vielleicht auch das Herausforderndste. Weil der Schritt, damit Gott in unser Leben auch so wirken kann, dass Wunden wieder heil werden, dass Schrammen ausgebessert werden, dass Salbe draufkommen kann, der erste Schritt ist, dass wir in dieses Bad gehen, dass wir unsere Kleider ablegen und dass Gott auch die Krusten, die auf uns drauf sind, einfach auch abwischen darf. Und das ist vielleicht der schwierigste Schritt, weil das eben mit diesem Kleiderablegen zu tun hat. Und dieses Kleiderablegen hat nicht mit Blöße und Scham zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich Gott begegne auf eine Art, dass ich ihn richtig in mein Herz schauen lasse. Dass ich ihm auch die Stellen hinhalte, die ich sonst niemand erzählen würde. Dass ich wirklich ganz vor ihm stehe, in aller meiner Ehrlichkeit, in meiner Verletzlichkeit. Weil damit eben verbunden ist die Zusage von Gott, ich möchte dich reinmachen. Ich möchte das an dir abschälen, abwaschen, was dich verletzt. Wo du vielleicht auch ganz bewusst Stellen an deinem Körper hast verkrusten lassen, damit die Wunde darunter nicht sichtbar wird. Gott möchte das ablösen. Aber die Zusage ist auch, ich möchte das sanft ablösen, sodass es dir eben nicht wehtut. Ich möchte das in dem Rahmen ablösen. Ich möchte dir so begegnen, wie du das annehmen kannst in deinem Leben. In der Geschwindigkeit, die für dich passt. Weil Gottes Ziel ist, dass wir sauber aus diesem Badewasser steigen. Dass der Schmutz in diesem Badewasser, in dieser Taufe, wir hatten letzte Woche Taufe, in dieser Taufe bleiben kann. Und was dann kommt, sind die neuen Gewänder. Ein Bild, das die Bibel einfach uns auch mitgibt. Ihr werdet mit neuen Gewändern angetan. Ein Bild für das neue Leben, das Gott uns geben möchte. Die alten werden verbrannt, die sind weg. Die lösen sich in Rauch auf. Und das, was wir bekommen, sind neue Kleider. Ich habe noch eine andere Geschichte aus der Bibel, die, glaube ich, ganz gut dazu passt. Und die hat auch mit dem König zu tun. Und zwar geht es um einen babylonischen König. Es geht um den Königshof in Susa. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament von der Prophetin Esther. Und diese Esther, die ist Königin. Die hat Gunst beim König, die wohnt im Palast und die bekommt über ihren Onkel, den Mordechai, bekommt sie mit, dass ihr Volk, die Juden, bedroht werden, dass da Intrigen gesponnen werden. Und der Onkel sagt, Mensch, Esther, du bist so nah beim König, du hast doch ein Ohr beim König, geh zum König und berichte das, mach dich stark für dein Volk. Und die Esther möchte das natürlich, aber es gibt ein Problem, es gibt einen Haken. Zu diesem König kann nicht jeder kommen. Zu diesem König, zu diesem babylonischen König darf nur kommen, wer wirklich auch gerufen wird. Wer nicht gerufen wird von diesem König, muss damit rechnen, dass er sofort getötet wird. Und Esther weiß, was auf dem Spiel steht, aber sie weiß auch, was für sie persönlich auf dem Spiel steht. Und es wird dann gebetet und es wird gefastet und sie traut sich, sie fasst sich ein Herz und geht zum König. Und diese Geschichte wird immer eigentlich auf diese mutige Esther bezogen. Die Esther, die wirklich mutig ist, die was riskiert für ihr Volk und Gott stellt sich zu ihr. Und das ist sicherlich auch richtig. Ich habe die Geschichte aus einem kleinen anderen Blickwinkel auch verstanden und habe gedacht, diese Esther ist ja auch nicht irgendwer. Die Esther ist ja Königin. Und wenn sie zu diesem König geht, da geht sie nicht als irgendeine Bittstellerin, wie vielleicht irgendein Minister kommen würde oder irgendein Verwalter. Sie kommt als Königin. Und es ist vielleicht nicht mal so sehr ihre Würde, ihre schönen Kleider, die sie antut, als sie zum König geht. Es ist vielleicht vielmehr die Tatsache, dass sie mit diesem König ja sehr eng verbunden ist. Es ist die Tatsache, dass sie ihn ganz genau kennt. Ja, sie sind Ehepartner. Sie teilen Tisch und teilen Bett. Und ich habe mir so überlegt, die werden vielleicht nachts auch auf irgendeiner Dachterrasse sitzen. Und die Babylonier hatten sehr mit Sternenkunde und haben vielleicht die Sterne beobachtet und hatten wirklich intime Gespräche und hatten Freundschaft. Das heißt, wenn diese Königin Esther zu diesem König kommt, dann kommt auch eine Frau zu ihrem Mann. Dann ist da eine Begegnung auf einer Beziehungsebene. Und vielleicht sehen die Minister, sehen die Berater von außen diese schöne Königin, aber eigentlich sieht vielleicht der König diese Person, die Person, mit der er eine enge Beziehung hat. Und vielleicht weiß die Esther, wenn ich zum König komme, der wird mich aufnehmen, der wird mich empfangen. Und die Geschichte läuft dann so, dass er in seinem Thronsaal sitzt, in aller seiner Herrlichkeit. Die Esther hat sich richtig schick gemacht und steht draußen im Hof, Das heißt, bevor sie überhaupt den Raum betritt, er sieht sie vielleicht so durch Säulenhallen durch. Er sieht sie von ganz weit und er erkennt sie. Er sieht in dieser großen Distanz, da ist meine Königin. Und es ist eigentlich sofort klar, die darf zu mir kommen. Es ist dieses Kennen, dieses Bekanntsein dieser Esther zu ihrem König, was es ermöglicht, dass sie zu ihm kommen kann. Und ich denke, das ist auch die Tatsache oder dieser Aspekt, den wir bei Tom einfach sehen. Tom kommt nicht nur in ein neues Schloss, nicht nur auf eine neue Matratze, nicht nur an einen Tisch, der immer gedeckt ist. Er kommt in eine Beziehung rein zum König. Und das ist so dieser letzte Abschnitt auch, wo er in diesem Thronsaal sitzt und noch nicht so ganz genau weiß, was passiert mit mir. Und die Kinder kommen mit ihren Kronen und er bekommt auch eine Krone und er sitzt auf diesem Schoß. Und als ihm bewusst wird, dass er beim König sitzt, wäre sein erster Reflex vielleicht gewesen, ich habe Angst. Aber was er jetzt verstanden hat und weiß mit dieser Krone, nein, ich sitze hier auf seinem Schoß. Ich meine, das ist doch das mit wahrscheinlich das Intimste, wenn du Kinder hast, die sitzen auf deinem Schoß, näher, die kommen dir nicht näher, die sitzen auf deinem Schoß, näher kannst du deinem König, deinem Vater kannst du dem nicht kommen. Und die Zusage an uns als Gotteskinder ist, dass er uns rausholen will aus diesen Dingen, mit denen auch der Tom so Probleme hatte, dass wir Angst um Versorgung haben, dass wir Neid vielleicht auch manchmal haben, dass wir uns schämen, dass wir denken, wir müssten uns schämen. Und in diesem letzten Satz, dass Tom eben keine Angst hatte, weil er auf seinem Schoß saß, das hat mich einfach nochmal berührt, weil das ist diese Beziehungsperspektive. Wenn du auf dem Schoß von jemand sitzt, bist du ihm ganz nah, du hast sofort Augenkontakt, du bist auch ein bisschen zurückgenommen, du bist ganz herangezogen an das Herz von der Person. Das erlebt der Tom und das ist auch das, was uns Gott in der Geschichte, denke ich, einfach auch zusprechen möchte. Ihr begegnet mir als Kinder und ihr sitzt auf meinem Schoß. Ich erkenne euch in der Distanz, wie auch der König seine Esther in einer Distanz erkannt hat. Aber ihr dürft zu mir kommen. Und wenn ihr zu mir kommt, müsst ihr nicht von mir in den Staub sinken, sondern euer Platz als Kinder Gottes ist auf meinem Schoß. Und das ist die Perspektive, mit der wir unser Leben führen dürfen, mit der wir mit all diesen Herausforderungen umgehen dürfen. Und vielleicht eine kleine Umformulierung mit diesem letzten Satz, so als Gebet, dass ihr für euch vielleicht im Alltag immer wieder betet, aber ich habe keine Angst, denn ich sitze ja auf dem Schoß Gottes. Amen.